Hallo, liebe Freunde der Lok, herzlich willkommen zur 20. Episode des Lokschuppens, dem Podcast des SSV Lok Bernau. Die Sommerpause ist nun offiziell vorbei und ich freue mich, dass ihr uns treu geblieben seid und wieder eingeschalten habt. In den letzten Monaten ist eine Menge passiert und wir können uns auf eine tolle neue Saison freuen. Heute soll es aber vor allem um die Vergangenheit gehen. Mit Sigi Wolanik und Reinhard Bayer habe ich zwei Lok-Veteranen zu Gast, die teilweise seit der Vereinsgründung mit an Bord sind und mit uns spannende Geschichten von früher und auch von heute teilen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen viel Spaß mit den beiden. Wenn es euch gefällt, kommentiert oder liked gern überall, wo das machbar ist und erlaubt ist. Selbstverständlich freue ich mich über jede Rückmeldung und über jedes Kommentar. Also, auf die Ohren, fertig, los! Lieber Sigi, lieber Reinhard, ja, herzlich willkommen zum Lok Bernau Podcast. Schön, dass ihr da seid. Wir haben noch nie so viel Lebenserfahrung hier am Tisch gehabt. Ja, also ganz, ganz toll. Ich freue mich auf die nächsten Minuten, Stunden mit euch. Herzlich willkommen.
Wir begrenzen das mal auf eine halbe Stunde.
Eine halbe Stunde. Hoffentlich. Okay. Gut, okay, prima. Also auch wenn eure Geburtstage dieses Jahr schon eine Weile her sind, möchte ich euch aber trotzdem auch nochmal alles Gute zu euren Ehrentagen wünschen, weil es waren ja jeweils Jubiläen, 70 und 80. Ich sage jetzt nicht, wer 70, wer 80 geworden ist. Ich kann euch aber draußen sagen, es sehen beide deutlich jünger aus. Ja, und ich bin erstaunt und schön, wie fit ihr und frisch ihr ausseht.
Das braucht uns auch.
Ein Spruch, Herr Richter, das ist nur äußerlich. Unsere körperliche Verfassung ist nicht mehr die, an die wir mal hier geglaubt haben.
Na, ich habe es gemerkt, wir sind ja in der zweiten Etage hier, also ein bisschen geschnaubt habt, aber es ist vollkommen okay, hierher zu kommen. Ihr habt es geschafft und da freue ich mich sehr.
Nach 20 Minuten haben wir uns akklimatisiert.
Genau, und in den 20 Minuten habt ihr euch auch schon ein bisschen behagt, da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, was jetzt so in den nächsten Minuten passiert. Aber ihr habt mir versprochen, dass ihr jetzt lieb zueinander seid und es war ja auch ein liebevolles Behagen, muss ich sagen. Also man hat gemerkt, ihr kennt euch schon eine Weile.
Ja. Ja, ich würde sagen, von meiner Seite seit 1961.
Das ist ein Wahnsinn, ne? Ja. Also da gibt es einige da draußen, die da noch nicht mal angedacht irgendwo gedacht haben, dass sie auf die Welt kommen. Wahrscheinlich nicht mal die Eltern. Also schön, dass ihr hier seid. Sigi, du bist ja, 1958 zur Lok gekommen, zum Gründungsjahr. Wie bist du denn überhaupt zum Basketballsport gekommen?
Ja, ich bin eigentlich ein typischer Quereinsteiger gewesen. Ich war in der Lehre und in einer Berufsschule in Eberswalde bin ich gegangen. Habe ich mit jemandem auf einer Bank gesessen. Ich glaube, er lebt heute nicht mehr, der Hans-Jürgen Kanzler, der seinerzeit auch bei der ersten Truppe hier mitgemacht hat. Und der hat immer auf dem Schmierblock mal so ein paar Mannequin aufgezeichnet. Und ich habe dann eigentlich mal gefragt, was machst du da für einen Blödsinn? Und hat er mir erzählt, dass er hier Basketball spielt. Und ja, dadurch bin ich hingegangen. Den bin ich einmal aufgeschlagen, habe mir das angesehen. Ich glaube, war damals auf dem Freiplatz in Bernau oben, auf dem Sportplatz am Wasserturm. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen dann fortentwickelt. Hab Gefallen dran jetzt gefunden. Naja, und dann ging es peu à peu weiter.
Da war dann Erich Wünsch
zusammen? Da war Erich Wünsch, ja, okay. War sicher mal unser Coach gewesen. Natürlich, wenn wir in der Halle waren oder rein durften, dann war die kleine Halle an der Jahnstraße, also an den Wallanlagen. Mit zwei großen eisernen Öfen zum Heizen oder ein, weiß ich nicht. Und ja, und mit zu beheizenden oder zu erwärmendem Wasser, wenn Spieler am Wochen waren, in der Waschküche mit einem großen Zora, so hat sich das seinerzeit. Aber mich betreffend, wie gesagt, typischer Quereinsteiger, ich war damals, ja, knapp an 17, würde ich mal sagen,
von den 17 Jahren. Ja, mit der Johann-Sporthalle, da hatten wir ja Ingo Koch saß ja auch schon mal hier, ne? Ist ja auch ein Kollege von euch und mit dem hast du ja wahrscheinlich dann auch damals auch gespielt,
ja. Der war ja dann auch schon... Der war dann später zum Studium, glaube ich, weiter, wenn ich mit ihm auch, aber wir haben natürlich immer diesen Kontakt gehabt und wenn er in Bernau war und...
Genau, da hat er schon die Geschichte mit dem Ofen erzählt, wie er euch das Popöchen verbrennt, wenn ihr da gut verteidigt Feuer unter dem Winter gemacht wurde.
Wir hatten mit einem Anhänger seinerzeit auch einen sehr schnellen Spieler bei uns, den Erwin Demand, der wohnt irgendwo in Berlin. Und der war wirklich für unsere Bürger sehr schnell. Und wenn der es dann nach dem Sprint nicht geschafft hat, abzustoppen, dann ist der entweder die Treppe runtergerannt in den Umkleideraum, war gleich dahinter, oder die Treppe hoch in den anderen Umkleideraum, dann braucht er nicht auf den Ofen aufstürzen.
Cool. Ja, na danke dir, Rainer. Du bist ja nun noch deutlich jünger, ja, und ein bisschen später dazu geschossen, aber nicht viel später. Was war denn dein Grund? Wie bist du denn zum Nachjagen des orangenen Leders gekommen?
Ja, ich bin eigentlich im Fahrwasser meines Bruders 1961 in den Sommerferien das erste Mal in die Jahn-Sporthalle getingelt mit meinem Bruder, der damals dort mit geübt, trainiert hat. Und ich war natürlich da mit Abstand der Jüngste, der Kleinste. Ich war ja gerade erst mal 10 Jahre alt. Und die anderen, ja, mehr oder weniger in dem Alter von Siegfried und nicht viel jünger. Und da habe ich mich eben durchgequält und habe mir die ersten basketballerischen Fähigkeiten beibringen lassen von Erwin Demand, von Ingo Koch. Siegfried war mir da auch nicht so richtig geläufig, aber ich sag mal, man hat mich geduldet, sagen wir mal so. So, und ja, von da an bin ich dann dabei geblieben, zumal dann nachfolgend 1-2 Jahre später bei uns in der Schule für Basketball geworben wurde, insbesondere durch Lothar Kühne. Und da waren eine Reihe von Schülern und Schülerinnen aus meiner Klasse dann auch interessiert, die dann zum Training gingen. Und in dem Zusammenhang bin ich dann mehr oder weniger doch in die altersgerechte Gruppe geraten. Okay. Mhm. Und dann hat sich das fortgesetzt über Jahrzehnte.
Möchte mich gerade fragen, wann denn so die ersten Altersgruppen denn entstanden sind? Weil es hört sich so an, als wenn erstmal die ersten Mannschaften da waren, sind alle gekommen, die Lust hatten, ja, egal welches Alter. Ich meine, ihr seid ja schon 10 Jahre auseinander. Und dann war aber so, dass dann doch schon separiert wurde, Altersklassen, Jahrgänge. Mhm.
Okay. Ja, na, ich würde sagen, dass doch 1900, ja, wenn ich 61 angefangen habe, ich denke mal, ich habe vielleicht 1962 das erste Mal auf der Bank gesessen. Sage das deshalb, weil ich die erste Zeit nur Banksitzer war, ja, und Zuschauer. weil ich einfach 2 oder 3 Jahre jünger war als die Ältesten, die dann auf dem Spielfeld waren. Also da waren schon zwischenzeitlich dann Jugendliche, also grundsätzlich aus dem männlichen Bereich, die sich gefunden hatten und wo dann auch sozusagen eine Jugendmannschaft gebildet wurde, die dann versucht hat, insbesondere am Spielbetrieb in Berlin teilzunehmen.
Okay, ja, spannend. Ihr habt ja, wie ihr gerade beschrieben habt, als Spieler angefangen im Verein, ne? Und dann habt ihr aber in den laufenden Jahrzehnten, die ihr ja schon Mitglied seid, auch noch ganz, ganz viele andere Aufgaben erfüllt. Also angefangen vom Trainer bis hin zum Funktionär, da kommen wir gerne später auch nochmal dazu. War das so damals auch so der natürliche Werdegang, wenn du so Spieler warst, wurde man da gefragt? Oder ist es einfach auch so genauso schwer gewesen wie heute, gute Trainer, gute Funktionäre zu rekrutieren, die sich für den Verein engagieren?
Naja, ich glaube, es ist natürlich von der Sache her, von der Zahl der spielenden nach Jugendlichen und Kindern nicht vergleichbar mit der Zeit von, jetzt sage ich mal früher, nehmen wir dieses Wort immer nicht so gerne in den Mund. Insofern hat sich das dann teilweise, würde ich mal sagen, schon fast dann so entwickelt. Sicher seinerzeit Erich Wünsch, der dann auch als Lehrer tätig war, außerhalb dieser Sportgeschichte. Sicher, der hatte natürlich auch schon Auge, die habt auf den einen oder anderen, hat wahrscheinlich auch gesehen, wo ihr wisst, ja, ich will gar nicht sagen, unbedingt basketballerische Talent da war, vielleicht das organisatorische und vor allen Dingen auch der zuverlässige vorhanden war. Und ja, dann wurde mit einem gesprochen und ja, dann ging es irgendwann ein bisschen los. Die Lust war da, in jedem Fall. Aber ich glaube schon, dass ganz entscheidend seinerzeit gewesen ist, die Zuverlässigkeit der Übungsleiter, egal wie sie hießen, ob das Ingo war, ob das Lothar war, ja, ich nehme mich mal mit rein, später dann, die auch nachgekommen sind, auch Rainer, das war eigentlich ein wesentliches Fundament, denn das muss man ja nur letztendlich sagen, natürlich auch nicht vergleichbar, wie ich vorhin schon sagte, von der Anzahl der Sporttreibenden, es ist ja alles von A bis Z Ehrenamt gewesen. Da ist ja nicht einer gewesen, der in irgendeiner Form stundenweise irgendwie einen Job hatte, wie immer im Verein, sondern alles Ehrenamt nach der Arbeit, inklusive Sonntag, die Problematik Reisen oder Fahren zu den Spielen ist bestimmt schon des Öfteren angesprochen worden. Wir waren immer Tagesreisen und Nachtreisen zusammen. Insofern ist das mit Sicherheit dann eine Sache, die sicher entwickelt hat und natürlich auch mit einem gewissen Erfolg in unserer Mannschaft, hauptsächlich im Bezirk dann seinerzeit und im Berliner Raum, natürlich dann auch für uns gesprochen hat, für Übungsleiter, für den Verein. Ja, und so ging es dann peu à peu weiter.
Mit welchem Alter hast du angefangen, Siegertrainer zu sein? Ach,
ich weiß das gar nicht so genau. Ich habe neulich mal gesagt, hier, als ich mit den anderen Alten zusammengesessen habe, mal,
den Lebenserfahrung.
Das ist für mich von der Sache fast nicht nachvollziehbar. Jetzt sage ich mal, die Stippis, die seinerzeit bei mir trainiert haben, ja, da gehe ich dann gratulieren. Alter ist ja schon gefallen, glaube ich. Ja. Zum 70. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja,
naja,
ja,
keine,
ja, wie soll ich sagen, so keine Einschätzung.
Also du bist schon eine also Weile dabei.
Ich glaube auch schon so mit 18, 19 würde ich mal sagen.
Okay.
Ich habe erst, wie gesagt, mit 17 angefangen, knapp 17. Und dann siehst du auch, wie technisch versiert ich in diesen zwei Jahren wahrscheinlich gewesen bin, um diesen Job dann schon anzunehmen.
Vielleicht warst du auch eher sehr zuverlässig.
Ja, das kann ich mit Sicherheit für mich in Anspruch nehmen. Naja, und zeugt es ja auch letztendlich, dass teilweise auch die Eltern seinerzeit in die Halle gekommen sind, nicht in dem Ausmaß vielleicht wie heute. Und das auch gesehen haben, dass die Jungs ja, eigentlich in guten Händen bei uns Jungsleitern waren. Das war eigentlich durch mit entscheidend seinerzeit.
Schön. Nee, eure Namen sind ja auch ganz oft schon gefallen, wenn man mit den Mittelalten spricht. Deswegen, ihr habt ja da auch Geschichte geschrieben. Wie war es bei dir, Reinhard? Wann hast du angefangen, auf die Trainerbahn zu wechseln?
Ja, ich habe meinen Annalen geblättert und habe wirklich festgestellt, ich habe 1967 schon als Übungsleiter angefangen. Das heißt, ich war in der 9. Klasse. Das heißt, da habe ich den Jahrgang 1958 gehabt.
Okay.
Also gerade man oder noch nicht mal 10 Jahre alt. Das waren die ersten gewesen, die ich bis 1970 trainiert habe. Zu DDR-Zeiten gab es ja auch schon Mini-Basketball,
ja.
Bevor dann die Altersstufen weitergeführt wurden. Und ich glaube, dort sogar auch schon mit abgesenktem Korb auf 2,60 Meter, mit eigenen DDR-Spielregeln. Weiß nicht, wo es sonst noch welche gab, keine Ahnung. Aber wie gesagt, bis zum Beginn der Armeezeit, das heißt Schulende, Lehre, habe ich eine Jungmannschaft trainiert, bevor ich dann meine 18 Monate bei der Armee ableisten musste. Und danach ging es ja dann auch fast unmittelbar weiter zum Studium, wo ich nach Erfurt gegangen bin. Und erst 1975 dann wieder in Bernau aktiv werden konnte. Wobei ich während des Studiums ja in Erfurt, bei Lok Erfurt, auch in der zweiten DDR-Liga Süd gespielt habe. Also nicht ohne Basketball geblieben bin.
Und Lok ist geblieben, ja? Hast du nur den hinteren Teil geändert sozusagen von Lok Bernau?
Wenn man so will, ja. Das war nun reiner Zufall. Ja, Lok Erfurt war zweite oder war DDR-Liga Süd gewesen und ja, da hatte ich mich dann angemeldet und die hatten mich dann auch genommen und wir haben da neben dem Punktspielbetrieb auch geschafft, glaube in den 2,5 Jahren, wo ich in Erfurt war, 2 Auslandsreisen zu machen. Also für mich war das weiterhin eine angenehme sportliche Zeit gewesen.
Was habt ihr beide beruflich denn eigentlich gemacht? Weil du sagst, du bist zum Studium gegangen, was hast du?
Ich habe den Fachschulingenieur gemacht für Haustechnik.
Ah, okay.
Das heißt, Heizung, Lüftung, Sanitäranlagen sind mein Leben lang mein Metier gewesen. Okay. In der Planung als gelernter Heizungsinstallateur mit einer gewissen Grundausbildung habe ich dann bis vor 5 Jahren versucht, Gebäude dementsprechend auszurichten oder auszurüsten und dann auch bauleitungstechnisch zu betreuen bis zur Endfertigstellung.
Okay, spannend. Was hast du gemacht, Vicky?
Ja, ich habe eigentlich den klassischen Weg seiner Zeit beschritten, sag ich mal, ganz normal begonnene Lehre, nach der 8-klassigen Grundschule. Höher sollte ich, durfte ich dann aber nicht, also EOS oder wie auch immer. Habe dann meine Lehre gemacht bei der Metallgenossenschaft Bernau, hieß damals Genossenschaft des Metallverarbeitenden Handwerks, glaube ich. Genossenschaftlicher Fachhandel für Heizung, Sanitär, Schmiede, Schlosser und ähnliche Dinge, und Elektro, Kfz zum Teil. Und ja, bin dort eigentlich auch mein gesamtes Arbeitsleben geblieben. Habe dann später eine Qualifikation gemacht an der Abendschule, habe mein Abitur nachgemacht in mehreren Jahren und dann nochmal später bei der Karl-Marx-Uni seinerzeit mein Doppel-Ök.
Was ist das, ein
Doppel-Ök? Entschuldigung, das wäre eine typische Bezeichnung. Ja, heute wahrscheinlich BWL, aber natürlich viel stärker jetzt politisch ausgerichtet und den Möglichkeiten entsprechend, die seinerzeit vorhanden waren, Diplomwirtschaftler seinerzeit gewesen. Gut. Und überraschenderweise überall durchgekommen und naja, aber wie gesagt, bei der Firma bin ich geblieben. Habe dann Ende der 80er Jahre, weil mein Chef dann verstorben war, wurde mir noch die Geschäftsleitung übertragen, dann in einer Metallgenossenschaft. Und wir haben auch die Wiedervereinigung ganz gut überstanden. Es lag natürlich auch sehr stark dann bei mir den Händen, ob der Job erhalten bleibt, wie auch immer. Aber das haben wir geschafft. Natürlich als Kleiner ziemlich schwierig. Und ja, bis zum Eintritt meines Rentenalters und noch ein bisschen drüber bin ich dann dort geblieben. Zum Schrecken meiner Mitarbeiter.
Aber das finde ich ja mal spannend, ne? Dass du mit den Lebenserfahrenen sprichst, die sind sehr, sehr ganz oft dort gelernt, dort angefangen zu arbeiten und dann bis zum Rentenalter in einer Firma geblieben. Das ist wirklich heutzutage überhaupt nicht mehr möglich und auch gar nicht von den Leuten wahrscheinlich nicht gewollt und auch gar nicht angedacht. Ne?
Wobei ich einflechten möchte, dass ich zu Westzeiten in Anführungsstrichen länger im Planungsbüro gewesen bin als zu DDR-Zeiten. Okay. Aber das war einzig und allein der Länge der Arbeitszeit geschuldet oder des Berufslebens. Ja. Also ich habe nach Wendezeiten in einem Büro in Bernau angefangen und bin bis zum Schluss in diesem Büro geblieben.
Ah, okay. Das ist spannend, ne? Wie sich das denn auch auf dieser Schiene ändert. Ich habe am Montag habe ich mit Jörg Düring zusammengesessen, weil wir ja dieses große Alba-Treffen hatten. Da waren wir danach noch was zusammen essen. Und da hat er dann auch eine Geschichte erzählt bezüglich der Ladeburger Sporthalle. Die kennen wir Bernauer ja alle. Jeder ist da schon mal von Punkt A zu Punkt B gerutscht. Ja, die ist ja sehr glatt, aber die hat ja eine besondere Geschichte, habe ich jetzt mitbekommen, dass es ja gar nicht unbedingt eine Sporthalle werden sollte. Und dann gab es aber da ein paar tolle Tricks von gerade den Lok. Vorständlern, was ist denn da damals passiert, dass wir jetzt da immer noch Basketball drin spielen dürfen? Reinhard, weißt du das oder Sigi? Wollt ihr darüber reden? Oder ist das?
Nee, darüber reden wäre kein Problem, aber im Detail weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist es so, wie du sagtest, es sollte mit Sicherheit keine Sporthalle werden. Ich weiß nicht, was da alles im Gespräch war. Und das war dann natürlich schon Erich Wünsch dann zuzuschreiben, dass er das geschafft hat über Verbindungen und Kanäle. Ich habe nur mal gehört, dass das wohl ursprünglich jetzt her von der Konstruktion her mehr einer seinerzeit in großen Kartoffellagerhalle ähnelt hat und dann er natürlich dort mit seinem hohen Engagement und natürlich auch mit seinem politischen Kontakt, darf man nicht vergessen, letztendlich dann erreicht hat, dass dieses Bauwerk dann dort hingestellt wurde und ja, dass wir dann als Basketball ziemlich stark verankert waren. Das war ja seinerzeit auch mal eine gewisse, da sagen wir mal zumindest eine gewisse Konkurrenz, Handball und Basketball seinerzeit. Aber ich glaube, dass das alles vernünftig in die Bahn gekommen ist. Und wir haben ja seinerzeit die Eröffnung. Zur Eröffnung haben wir das Länderspiel gehabt, nicht? DDR gegen Kuba.
Ja, das ist meine einzige oder meine prägende Erinnerung gewesen.
Und das war dann eigentlich auch der echte Startschuss gewesen, dass eigentlich Basketball dann wirklich auch immer sehr stark integriert war in der Halle. Dann natürlich aus der kleinen Halle rausgegangen, aus der kleinen Telefonzelle. Und
weg vom Ofen hin zur Ladeburg. Ja. Dann hast du gesagt, da war dieses Spiel gegen Kuba, ja?
Oder? Ja, Kuba. Das wurde als Eröffnungsspiel vereinbart mit dem Basketballverband der DDR. Und Kuba war ja damals Dritter der Olympischen Spiele in München geworden, 1972. Mhm. Und das war ja nun doch ein Aushängeschild. Mhm. Und das gegen eine DDR-Nationalmannschaft, die keinen Clubstatus mehr hatte. Das heißt, 1968 sind ja bekannterweise, zumindest die alten Wissens, etliche Mannschaftssportarten aus der Förderung, aus der zentralen Förderung herausgenommen worden und spielten ja nur noch auf Betriebsvereinsbasis sozusagen. Okay. Die einen mehr gefördert, die anderen weniger. Aber wie gesagt, DDR gegen Kuba als Eröffnungsspiel und ich in Erfurt als Student 1974 wollte mir das natürlich nicht entgehen lassen und habe mich dann nach Seminarschlussende rennend in den Zug gesetzt in Erfurt, bin über Berlin Ostbahnhof, S-Bahn und so weiter nach Bernau gehetzt, kam triefend mit meiner Sporttasche auf dem Rücken, ich glaube Mitte der ersten Halbzeit erst an, okay. Zwängte mich dann noch zwischen die, ja, wie viel passten da rein, keine Ahnung, es standen ja alle nur ringsherum in der Halle, vielleicht 400, vielleicht 500 Zuschauer. Also der Spielfeldrand war nicht mehr zu sehen. Und ich war dann überglücklich, dass ich zumindest ein Dreiviertel des Spiels mir noch ansehen konnte.
Und wie war das Endergebnis? Also gab es richtig Aufsack, oder?
Wir haben gewonnen.
Ach ja, gewonnen.
Der hat seinerzeit gewonnen. Da gibt es dem auch vorher noch so ein, irgendwo ein Foto, das Ingo das zu sehen. Man muss ja dazu sagen, auch bei dieser, bei diesem Länderspiel, ich will nicht sagen, dass es eine illegale Aktion war, aber doch eben vieles auch
improvisiert,
so improvisiert und auch in Nachtarbeit dann gemacht wurde. Da steht gerade Ingo an einer großen Tafel, da steht DDR Kuba drüber und da pinnt er dann auch so ein paar Ziffern wohl an. Ingo war ja seinerzeit in einer Linie dann auch Werklehrer oder wie hieß es? Werkstofflehrer oder so ähnlich. Ist ja auch egal. Und dadurch hatte er dann natürlich auch so ein bisschen dann mal den anderen Schüler parat, wo er das machen konnte. Ja, auch zum Beispiel das Problem, natürlich haben wir das versucht, auch ein bisschen professionell zu machen. Also es war nicht so, dass die Zuschauer da reinströmen konnten, sondern wir hatten auch schon probiert, natürlich nur mit Bänken und Stühlen auch Blöcke zu stellen und dementsprechend auch die Eintrittskarten drucken zu lassen. Mhm. Aber alleine da, die Eintrittskarten drucken, ich weiß ja auch betrieblicherseits, wie schwer das war, für solche Sachen an Papier ranzukommen. Mhm. Das haben wir seinerzeit machen lassen bei der Vorgängerfirma, von der Firma Blankenburg. Ja, das haben wir mehr oder weniger, dann bin ich da hingegangen, war seinerzeit technischer Leiter, wie sich das nannte, und haben uns das angeguckt, letztendlich aus Abfällen, und dann wurden eben die unterschiedlichen farblichen Billets da gedruckt, die dann ausgegeben wurden, und gegen Bezahlung natürlich, war nicht umsonst. Mhm. Also, dass man das letztendlich organisatorisch hinkriegen konnte, wenn jetzt auch mehr oder weniger ja, Sicherheitskontrollen irgendwie gewesen, von oben auf alten Ordnung ist dann. Ja. Nicht, dass dann eine Flucht durch eine kleine 2-Meter-Tür dann erfolgen muss.
Ja, das ist spannend. Wenn ich mal so die unbeschwerten Geschichten von euch, so von Ingo und auch von Jörg, die ja jetzt hier auch schon waren, oder von Karin, muss ich sagen, Mensch, das war echt schon eine tolle, wilde Zeit.
Wa? Das war also, schon, wir wissen, sind eine Pionierzeit.
Ich sag mal, immer unter dem Gesichtspunkt, dass nach 1968 wir ja als Betriebssportgemeinschaft Lok Bernau oder damals noch BSG Lok Kimbernau, weil wir ja als Förderbetrieb den VEB Frischeierproduktion Bernau im Rücken hatten, der auch mit den entsprechenden finanziellen, geringen finanziellen Mitteln gegenüber heute nicht vergleichbar den Verein unterstützt hat und wir ja aufgrund, wie gesagt, dass es keinen Clubstatus im Basketballsport in der DDR mehr gab, wir doch an die führenden Vereine der DDR Anschluss gefunden hatten, ja auch nachher ausgedrückt durch die Spielzeiten in der DDR, Oberliga, sprich der höchsten Spielklasse der DDR, ja nun uns mehrere Jahre dann halten konnten.
Ne? Ja, Okay, ja, Wahnsinn. Nee, toll, tolle Geschichten. Vielen Dank fürs Teilen. Reinhard, du warst ja auch von 1989 bis 2003 Vereinsvorsitzender. Und das ist ja jetzt so die Wendezeit gewesen. Was waren denn für dich die größten Herausforderungen? Aber was waren aber auch so die schönsten Erfolge in der Zeit, wie du den Verein angeführt hast?
Ja, ich weiß gar nicht mal richtig, wie ich da reingerutscht bin. Bis dato war ja Ingo Vereinsvorsitzender gewesen und im November 89 zum Jahresende fanden immer die Mitgliederversammlungen des Vereins statt. Ich war dazu mal stellvertretender Vorsitzender und ja, wie Ingo in seiner Art ist, schafft einen dann zu überreden. Ich lasse es mal sein, die Jungen sollen ran. Und ich habe mich dann natürlich weichklopfen lassen. Und ja, das war aber, jeder kann es in der Geschichte nachlesen, ja genau die Zeit, wo dann die Grenzöffnung passierte und alles, was damit zusammenhing. Und damit standen wir als Sportverein natürlich auch vollkommen vor einer neuen Situation. Das heißt, wir mussten uns nun nicht strukturell, aber doch neu organisieren, insbesondere was das deutsche Vereinsrecht betraf. Das heißt, wir mussten uns ja in dieses System einordnen. Frage der Gemeinnützigkeit etc. spielt denn da eine Rolle? Du musstest eine Satzung haben. Das musste alles hier richtig abgehakt werden und bestätigt werden. Also die Anfangszeit war wirklich hektisch und da bin ich auch heute noch Gerd Riedel dankbar, der damals beim Kreisvorstand des DTSB, also des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR, gearbeitet hatte, hauptberuflich. Und aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen, gerade was die Satzung des Vereins betraf, dort sehr hilfreich unterstützt hat, die ja bis heute, sage ich mal, in großen Passagen nach wie vor Bestand hat, mussten zwar zwischenzeitlich einige Änderungen auch auf Forderung, Finanzamt etc. Eingebracht werden. Aber das war natürlich die ganz heiße Phase. Ja, und dann natürlich sich im Spielbetrieb neu zu organisieren. Mhm. Das heißt also, wir als damalige erste Herrenmannschaft, die in der DDR-Liga Nord spielte, die wurden dann automatisch in die zweite Regionalliga Nord eingeordnet, im Gesamtspielbetrieb Deutschlands dann sozusagen. Okay. Und dort hielten wir uns ja auch ein oder zwei Saisonen, bevor wir dann in die Oberliga Brandenburg abgestiegen sind. Aber diese ganzen Dinge, dann die neuen Kontakte zum gesamtdeutschen Basketballverband aufnehmen, Spielerpässe, was es vorher nicht gab in der Richtung, vielerlei organisatorische Dinge, die zu beachten waren und insbesondere dann natürlich der Wegbruch der vorher mehr oder weniger automatisch vorhandenen finanziellen Mittel, die von außen zugeführt wurden, über die entsprechende betriebliche Unterstützung. Die brach dann natürlich auch weg, weil die Betriebe, insbesondere Kimbernau, auch eliminiert wurde dann. Und das war schon ein hartes Brot, dann neue Quellen zu erschließen, beziehungsweise dann auch Fördermittel aufzugreifen, von denen man ja vorher überhaupt keine Ahnung hatte, dass es nicht brauchte und die es auch nicht gab bei uns, sondern weil die Struktur der finanziellen Unterstützung eine ganz andere war. Ne? Also das war schon, denke ich mal, ein hartes Brot. Man hat viele, viele Dinge vergessen. Aber ich sag mal, im Nachhinein muss ich sagen, die haben dich ins kalte Wasser geschubst und du wusstest gar nicht, woher es kommt.
Aber ihr habt dann sehr schnell schwimmen gelernt und dann ging es ja auch in deiner Zeit, hat es ja auch dann angefangen, sich eher in die Leistungsschiene zu entwickeln, ne? Also mit Stefan Tresselt als Coach, das war ja auch zu deiner Zeit.
Naja, wir haben eigentlich mit Thorsten Schierenbeck angefangen. Genau. Das heißt, Thorsten Schierenbeck war der erste Trainer der Herrenmannschaft, mit dem ich einen Vertrag geschlossen habe, in dem unter anderem eine finanzielle Honorierung der Trainerstunde vereinbart war. Ja, also das war ein ganz neues Feld und das war wohl, glaube ich, 1974. Und wir hatten dann das Glück, jetzt bezogen... 94. Und wir hatten dann das Glück, dass durch die Initiative von Siegfried, seinem Sohn Carsten und Ingos Sohn Steffen Koch Kontakte zu Jeschonek und Levi hergestellt wurden, die dann sozusagen als Paar in das sogenannte Management eingestiegen sind oder übernommen haben und wo dann eine gewisse leistungssportliche Ausrichtung insbesondere im Herrenbereich begann oder gestartet wurde. Ne? Das heißt, wir fingen ja mit der Oberliga Brandenburg an und das schob sich ja dann über die Jahre hoch über zweite Regionalliga, erste Regionalliga, dann sogar zweite Bundesliga, bis dann wieder der Rückschritt in die erste über mehrere Jahre erfolgte. Und parallel immer, sage ich mal, mit einer jeweiligen Steigerung der Struktur, der Spieler, des Ranziehens anderer Spieler, was nun natürlich dann, ich sag mal, doch im Laufe der Jahre leider dazu geführt hat, dass nun die Bernauer, die Ursprungs-Bernauer, die mitgespielt hatten, dann immer weniger wurden. Der letzte Leuchtturm Jan Heide dann auch noch ausschied, haben wir natürlich die heutige Situation sicherlich eine sehr gute, insbesondere in Zusammenarbeit mit Alba, dass wir eben hier diesen Leistungsstatus erreicht haben und hoffentlich weiter fortsetzen können, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, der im nächsten Jahr frühestens, vielleicht im übernächsten Jahr kommenden neuen Halle.
Nee, da kommt ja noch vieles auf uns zu, vieles Gutes und das ist ja der Grundstein, wurde damals gelegt, da können wir ja auch sehr dankbar sein, dass ihr da im Prinzip so daran gearbeitet habt mit Rainer, ja, der ja angefangen hat, die professionellen Strukturen zu schaffen, mit Thorsten, mit dir, ne? Das war ja genau diese Aufbruchszeit, diese Pionierzeit, die du meintest, ne? Wo es so einen Wechsel gab und ihr habt den ja super genutzt, ne? Weil du meintest vorhin kalte Wasser springen, aber ihr seid ja losgeschwommen. Ne?
Also, ja, ich muss natürlich dazu sagen, in dem Zusammenhang ist natürlich der Nachwuchsbereich, ich will nicht sagen vernachlässigt worden, aber ich bin froh, dass trotzdem, ich sag mal, genügend Übungsleiter zur Verfügung standen, die eben auch im Nachwuchsbereich weitergearbeitet haben, trotz des sogenannten Aushängeschildes erste Herrenmannschaft und den Spielbetrieb im männlichen, im weiblichen leider dann natürlich im weiblichen Bereich weiter rückführend oder rückgehend dann aber trotzdem weitergeführt haben, sodass also die Grundlage der Spieler und Spielerinnen nun doch nicht verloren gegangen ist, bloß weil man nun eine Mannschaft sieht, die man nun vorantreiben will.
Ja, aber als Leuchtturm, das merken wir ja bei uns jetzt aktuell auch, ne, das habe ich ja letztes Jahr auch beim Livestream gemerkt, also als Leuchtturm und als Zugpferd ist so eine erste Herren schon auch wichtig für den Gesamtverein. Ne? Also dass die Kinder, die Jugendlichen, ob Männlein oder Weiblein, die gucken halt da hoch, die wollen dann auch dahin, die kommen zu den Spielen, die freuen sich. Aber die Balance muss halt da sein und durch eine breite Basis muss halt ausgebaut werden. Und das ist ja, was auch Alba erkannt hat, und das ist ja, was wir auch erkannt haben. Und daher ja auch die Hauptamtlichkeit bei uns im Jugendbereich und auch die vielen Jugendmannschaften. Und es muss gemeinsam wachsen. Ne? Also das Fundament muss mit dem Dach mitwachsen. Ja, nee, toll. Ja, spannende Zeiten damals auf jeden Fall. Ja, Sigi, du bist ja auch schon seit 64 oder 63 Jahren lebst du Basketball. Was waren denn so die Momente, an denen du dich in so einer Ruheminute besonders erinnerst, wo du sagst, Mann, das war wirklich klasse?
Das ist eigentlich schwierig. Ich habe eigenartigerweise neulich auch mal den Gedanken gehabt, also das klafft eigentlich sehr stark auseinander. Also für mich war mit ganz große Sache gewesen, als wir seinerzeit mit der, ich glaube mit der 13, 14, wenn nicht, war das die DDR-Meisterschaft errungen haben, hier in der Bernauer Halle war das dann zum Schluss, ist das eine. Das zweite ist, als wir nach dem Oberliga-Abstieg, ich glaube nach unserem ersten Oberliga-Jahr, wo wir abgestiegen sind, dass wir da im Durchlauf, also seinerzeit DDR-Liga Nord, ohne Niederlage wieder den Aufstieg geschafft haben. Okay, wow. Ja, und das dritte ist, wird der eine oder andere als verrückt empfinden, als wir hier in Bernau mit der Ü65 einen Vizemeister gemacht haben, Deutschland. Das sind so die drei Dinge, wo ich sage, neben vielen anderen Erlebnissen und so weiter, Ausland, wo es ja auch hier noch Anekdoten gibt und so weiter. Aber das sind so die drei Sachen, wo ich sage, Mensch, also da ist ein bisschen was passiert und da kann man auch vielleicht, ja, vielleicht auch ein bisschen stolz drauf sein.
Ja, cool. Und Reinhard, was war bei dir so, wo du so sagst, das sind so die schönsten Erinnerungen als Spieler?
Ja, eigentlich komischerweise fängt das bei mir auch im Schüleralter an. Das heißt, zu DDR-Zeiten gab es ja dann beginnend 68 die Kinder- und Jugendspartakiaden. Vorher hieß es Pionierspartakiade, an der wir 65 auch teilgenommen hatten als Bezirksauswahlmannschaft, Frankfurt-Oder jeweils. Aber wie gesagt, die erste Kinder- und Jugendspartakiade 68 in Berlin, wo wir den 6. Platz belegten, als Bezirksauswahlmannschaft, die sich weitestgehend aus Bernauern Spielern rekrutierte. Also das war für mich einer der Höhepunkte und dann natürlich weiterführend, ich sag mal, im Rahmen meiner Übungsleitertätigkeit. Ich habe ja dann mehr oder weniger die Kinder vom 10. Lebensjahr an integriert aufgrund unseres ältesten Sohnes Nico, dann eine Mannschaft geführt bis zur A-Jugend durchgängig. Und da war komischerweise und ganz überraschenderweise der Höhepunkt, dass wir als Minimannschaft in der Wuhlheide im ehemaligen Pionierpark der erste und letzte DDR-Pionierpokalsieger im Mini-Basketball wurden, als Lok Bernau. Und das, ja, das war vollkommen überraschend. Wir siegten dort gegen die überragende, eigentlich Hochburg Halle, die ja führend zu DDR-Zeiten mehr oder weniger in allen Altersklassenbereichen war. Also das war ein großer Höhepunkt und dann auch nochmal als Übungsleiter, das war, glaube ich, in der B-Jugend, dass wir, soweit ich weiß, als erste und einzige Bernauer Mannschaft bis heute das Zehlendorfer Pfingstturnier gewonnen haben.
Okay. Wow. Das ist ja auch ein
Als männliche B-Jugend und das waren schließlich, glaube ich, 24 Mannschaften, die da in der Altersklasse teilgenommen hatten. Also das war auch, ich sage, überraschend und natürlich ein Höhepunkt, sage ich mal, die so bei mir in Erinnerung geblieben sind.
Ja, schön. Ja, in dem Pionierpalast, da habe ich auch ein Foto von mir, wo ich auch Mini damit mitgemacht habe.
Aha.
Von 1989. Und da, genau, da gibt es dieses klassische
Foto,
darunter,
genau,
wo alle ihre Mannschaftsfotos gemacht haben.
Ja, ja.
Ja, das hängt bei mir auch über dem Schreibtisch. Ja, nee, schön. Am Wochenende, letztes Wochenende war ja ein großes 3x3-Turnier bei uns hier in Bernau. Da gab es ja 42 Mannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Und da haben ja auch einige von euch Dienstältesten zugeguckt. Das fand ich, muss ich sagen, sehr, sehr bewegend und auch richtig schön zu sehen, diese unterschiedlichen Generationen. Da, die Jüngsten waren ja teilweise 7 oder sogar noch jünger. Und ihr habt zugeguckt und auch leuchtende Augen gehabt. Bewegt ihr euch denn noch regelmäßig in euren Sportgruppen? Trefft ihr euch da noch? Habt ihr noch Kontakte dazu? Und wie seid ihr denn mit LOK noch verbunden?
Also bei mir ist es so, ich versuche das natürlich aufrechtzuerhalten. Ist manchmal nicht so leicht, weil ich ja Kontakt hatte eigentlich hauptsächlich zu 3 Truppen. Das ist einmal die Ü65 natürlich. Da versuche ich so alle 2-3 Wochen mal rumzugehen. Man muss aufpassen, ich habe das ja schon mal zu dir gesagt, mit der 8 vorne muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Man kann sich nicht mal also, auf jeden Ball schmeißen.
Genau, dass man, ja, nee, ob jetzt als Zuschauer, dass das man da
okay. Und das darf, ich sagen, zwischen, geht, darf ich bitte. Mal zwischenhaken, endlich ist rausgekommen, wer der Ältere von
nee, uns ist. Nee, der kam vorhin schon mal raus, aber da habe ich noch schon gesagt. Okay. Na gut, erst nicht nach dem Aussehen hier. Ja, die zweite Truppe ist natürlich die Ü35, die Peter Schmidt und Micha Rothkegel machen. Theoretisch, ich lässt da mal, also die Mannschaft ist sehr gut bestückt, ich bin also praktisch der 4. Assistenzcoach da. Und ja, da bin ich ja inzwischen auch 10 Jahre bei, die letzten 2 Jahre natürlich mehr oder weniger passiv, aber da gucke ich auch eigentlich alle, also zumindest einmal im Monat rum, mal ein bisschen quatschen, ein bisschen zugucken und mich sehr zurückhalten, ja, mit Kommentaren, wie auch immer, denn die Truppe ist ja doch teilweise ganz schön.
Ja, die hat einen Charakter.
Ja, ne? Das ist also gut.
Da wäre ich jetzt so kommt. Und jeder weiß, was wir meinen.
Dann kann man sagen,
du hast die Namen Truppe, schon genannt, ja. Der dabei ist.
Naja, und dann bin ich auch so vor 8 oder 10 Jahren, hat mich der Gerd Schärf mal angesprochen, das hat mich wohl vorher so ein bisschen abgestimmt, bin mal reingerutscht hier in die. Na, ich sag mal, in die Basketball-Mixtruppe, also bei den Damen-Senioren, da sind ja 4 Männer mit bei, ein Quereinsteiger und wir 3 und dann die Damen. Und ja, da versuche ich auch alle 3-4 Wochen mal rumzugehen und ein bisschen, ja, da darf ich ab und zu mal ein bisschen durch sich quatschen.
Auf ja, das ist so schön, ne?
Ja, und zum Verein natürlich auch, wenn es machbar ist, natürlich auch zu den Spielen gehen, der ersten Herren. Ich gucke auch mal, wenn es passt, mal, ich habe immer einen sehr weiten Weg von Schwanebeck hierher, und da ich nicht mehr selber Auto fahren darf, muss ich mich mal so ein bisschen abstimmen. Auch mal klar für die Nachwuchsmannschaft. Mal gucken.
Nee,
ach so, und dann muss ich dazu sagen, ich hatte ja auch zwischenzeitlich, als ich wieder angefangen habe nach dem Arbeitsleben, dann auch nochmal 7-8 Jahre im Nachwuchsbereich Schiedsrichter gemacht.
Ach, okay.
Das fällt mir, sage ich ganz ehrlich. Es macht wirklich einen unheimlichen Spaß mit den kleinen Knirpsen, wenn die manchmal ankicken mit ihren hellen blauen Augen und sagen, Mensch, da kann ich mich auch, wenn ich dann sage, eine Sache erinnern. Da habe ich mal gepfiffen, da hatte Jan Heide auch eine Truppe gemacht und der hat den einen Spieler zu mir rübergeschickt, der hatte irgendwie eine Frage und dann kam der rüber und hat da stand von unten nach oben gehickt zu mir, bist du Siggi? Ja, ich sage, ich bin Siggi. Das sind so Sachen, wo man sich freut, auch wenn mit Eltern Kontakt ist, sagen wir mal, erläutern kann, wie gesagt. Also da würde ich, das hätte ich gerne ein bisschen länger gemacht, aber gut.
Ja, ist nun mal so. Schön. Ja, toll. Und bei dir, du bist ja auch noch.
Ich bin bedeutend weniger aktiv, als Siegfried eben dargestellt hat. Ich bin Mitglied im sogenannten Ältestenrat. Mhm. Wir versuchen da ja nun doch gebündelt Informationen aufzunehmen und vielleicht in der einen oder anderen Sache beratend in Richtung Vorstand, Verein wirksam zu werden. Das ist natürlich keine weltbewegende Sache, aber ja, dann hatten wir leider dadurch, dass Klaus Göllner kurzfristig oder beziehungsweise ganz überraschend gestorben ist, zu seiner Zeit eigentlich begonnen, hier in der Geschäftsstelle ein bisschen die Archivierung der Unterlagen vergangener Jahre voranzutreiben.
Sachen Chronik oder?
Naja, erstmal sortieren. Es sind ja meterweise Akten da. Das ist leider ein bisschen jetzt ins Hintertreffen geraten, auch durch die ganze Corona-Geschichte. Zeitungsartikel sortieren und sammeln und jahrgangsmäßig ordnen, dergleichen mehr. Ja, sprich also in dieser theoretischen Seite. Ansonsten bin ich natürlich emsiger Spielegänger bei den ersten Herren, sofern es möglich ist und ich zu den Spieltagen in Bernau bin. Aber wie gesagt, das ist eigentlich der kleine Umfang, den ich mir noch erhalten habe bis jetzt.
Es wird mehr rein.
Nee, toll, toll, dass euch die Lok so lange begleitet und ihr uns immer noch unterstützt. Also das ist ja auch wichtig. Also wenn ich euch jetzt hier als erfahrene Menschen hier am Tisch habe, dann würde ich natürlich auch gerne den Jungen und auch gerne mir, ich zähle mich ja auch noch im Verhältnis zu euch, bin ich auch noch jung. Und,
du bist noch ein Jungscher heute.
Könnte ja fast euer Enkel sein, nein, nicht ganz, aber auf jeden Fall euer Sohn. Und einfach, was könnt ihr denn den Jungen so mitgeben? Auch wenn die natürlich nicht drauf hören werden im ersten Moment, aber irgendwann werden sie sich daran erinnern. Und was gebt ihr denn dann mit und sagt, du, pass mal auf, mit meiner Lebenserfahrung, mit den 70, 80 Jahren, die ich jetzt nicht vom Basketball bin oder auf der Welt bin, achtet doch einfach mal darauf. Das ist mir jetzt im Nachgang aufgefallen. Habt ihr da was? Ein, zwei Dinge, die ihr so mitgeben könnt?
Ich glaube schon, da hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig sind für einen selber und auch fürs Team und auch für den Coach, wie auch immer. Dass das wesentliche Voraussetzungen sind, auch teilweise sein persönliches Leben zu gestalten. Gut, ist jeder charakterlich anders, das ist klar, da kann man keine Schablone drauflegen. Ich habe persönlich manchmal ein bisschen meine Probleme. Und da weiß ich, da bin ich nicht allein noch weiter Flur, auch was den Umfang teilweise betrifft. Heute ist es ja, oder jetzt, in der jetzigen Zeit ist es ja so, dass im Allgemeinen, wenn die Truppen nicht weiterkommen, überregional bis zu den Meisterschaften, deutschen Meisterschaften, dass mehr oder weniger, Mitte April, Ende April, ist ja im Allgemeinen Nachwuchssaison zu Ende. So, und dann beginnst du wieder irgendwann Ende August. Also es sind 5 Monate eigentlich, wo nichts getan wird. Die sollen mit Sicherheit alle was tun, aber ich wage jetzt mal so ein bisschen hinten rauszustellen, dass da nicht so viel passiert. Da sage ich, da müsste meines Erachtens nach ein bisschen mehr sein. Gut, wir haben seinerzeit dann immer noch unsere Basketballwoche gehabt und teilweise noch Spartakian als zusätzliche Höhepunkte. Aber wie gesagt, ich komme nochmal zurück. Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, Zuverlässigkeit. Und ein kleines Beispiel. In alten Zeiten ist es so gewesen, wenn jemand nicht konnte, hat er sich eigentlich entschuldigt, wenn er nicht kann. Heute höre ich im Allgemeinen, kriegen die Coaches immer eine Information, wer kommt. Okay. Das ist so wie bei einem Restaurant seinerzeit stand dran, heute geschlossen und heute steht dran, geöffnet. Ja. Das sind wenig Unterschiede, aber wie gesagt, das ist natürlich jetzt ein bisschen scherzhaft zu sehen. Aber
die klassischen Tugenden wieder so ein bisschen
ein bisschen länger machen, dass die Physis vor allen Dingen erhalten bleibt und dass man sich ein bisschen wegschwummert.
Ja. Hast du noch was du mitgeben willst, Reinhard, für als
ich sag mal, man sollte sich, egal in welchem Alter, auf alle Fälle Ziele setzen und versuchen, die zu verwirklichen. Und ich sag mal, neben allen Freizeitaktivitäten, die sich in der heutigen Zeit bieten, für uns natürlich hier insbesondere im sportlichen Bereich, sollte man also nie die Schule und die Ausbildung aus den Augen verlieren.
Das ist
nochmal
wichtig.
Nein, denen doch Vorrang geben, weil ich denke doch, dass gerade in unserer heutigen Zeit nach wie vor das Primäre ist, sich einen festen Platz im Berufsleben, ich will nicht sagen zu erkämpfen, aber zu erreichen, um wirklich dann auch die Wünsche, die man hat, insbesondere auch finanziell und vielleicht familiärer Art, sich erfüllen zu können. Und was ich finde, was ganz wichtig ist, man sollte sich einen Freundeskreis schaffen und den möglichst oder so lange wie möglich zu erhalten. Hier bei uns im Sportbereich bietet sich das natürlich an. Man ist in bestimmten Gruppen organisiert, Mannschaften organisiert. Wenn ich an unsere alten Zeiten zurückdenke, ein Beispiel, wir kennen uns seit 60 Jahren und hegen und pflegen immer noch Kontakte, mal mehr, mal weniger. Und das betrifft auch noch einige Spieler aus der alten Mannschaft oder aus der Schulklasse. Wenn ich bloß an Gerd Riedel denke, wir sind seit der ersten Klasse zusammen.
Wahnsinn, ja.
Wir haben zusammen Schach gespielt, als ich mit Windpocken im Bett lag. Das lässt heute kein Elternteil mehr zu, dahin ja, da zu gehen.
Ein bisschen ändern,
ja. Nee, also es müssen keine engen Bindungen sein, aber man sollte die Kontakte pflegen. Und ich denke, das ist förderlich für jeden und befriedigt einen auch im Zusammenleben insgesamt.
Ja, nee, man sieht es ja auch an euch. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Eine tolle Energie. Schön, dass ihr den Verein weiter so unterstützt und dabei seid. Und auch viele, viele Jahre in der Erich Wünsch und dann ja hoffentlich bald auch in der großen Halle, dass wir uns da sehen und auch bei Turnieren, Jugendturnieren. Bleibt in den verrückten Zeiten schön gesund.
Ja,
und,
danke.
Und danke, dass ihr da wart.
Ja, danke. Ich danke auch allen, die es geschafft haben, nicht auszuschalten.
Und wir sind schon über der Zeit. Ach,
okay, dann musst du das noch anhängen. Das musst du auch bedanken. Und vor allem für alle Gesundheit und dass alle gut drauf bleiben.
Alles klar.
Aus diesem Grunde sage ich nur danke, dass wir hier vor Ort sein durften.
Danke euch. Also liebe Grüße. Ciao.
Ach, ciao. Ciao.
So, und das war's auch schon für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit und für euch. Bis dahin, bleibt schön gesund und wie sagen wir immer so schön, one team, one family. Also, bis dann, euer Marco. Ciao.